Guten Morgen, Geschwister. Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus und auch Gäste, seid herzlich willkommen. Ja, hier steht noch die Dekoration von Ostern. Ostern ist noch nicht so lange her. Wir haben letzte Woche Ostern zusammen feiern dürfen. Und ich finde es passend, auch wenn Ostern quasi hier vorbei ist, dass es noch da ist. Denn der Herr ist auferstanden und das dürfen wir immer noch feiern und darüber nachdenken. Und nicht überall ist Ostern schon abgelaufen, ja, in Griechenland zum Beispiel, also im Orthodoxismus, da wo die Orthodoxen leben, dort denken die Menschen immer noch heute daran, ja, der Herr ist auferstanden und ja, das ist passend, denn er ist nicht nur auferstanden abstrakt, sondern er ist heute Morgen hier unter uns. Jesus Christus ist hier. Das ist nicht nur so ein Spruch, sondern es ist die Wahrheit. Und man weiß das so als Theologie, aber stellt euch das mal vor, der Herr, der lebendige Gott, ist hier unter uns. Und deswegen wollen wir ihm auch wirklich die Ohren uns ihm öffnen, ihm gegenüber und sein Wort so wahrnehmen, wie er es sagt. Und in Griechenland waren wir auch mit dem Epheserbrief. Und wir gehen heute Morgen weiter in unserer Predigtreihe durch den Epheser. Wir sind im Kapitel 4 angekommen und heute wollen wir die Verse 17 bis 24 zusammen angucken. Das ist ein bisschen kürzer als sonst, aber das ist auch gut, da Kinder heute Morgen hier sind. Aber nichtsdestotrotz, es ist voller geistlichen Inhalt hier, das Wort Gottes. Und ja, das letzte Mal haben wir so ein bisschen die Gaben gesehen und dass die Gaben gegeben wurden, um in der Gemeinde zu dienen, ja, um die Menschen zu erbauen und auch die Gemeinde aufzubauen. Und nun wollen wir heute Morgen mal weitergucken, was Paulus an die Epheser geschrieben hat. Und ich lese jetzt Kapitel 4, die Verse 17 bis 24 vor. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, es ist ein wunderschöner Text, der richtig gut sich eingliedert in dieses Kapitel. Und wir wollen ihn heute mal genauer angucken. Wir fangen natürlich vorne an, Vers 17. Ich wiederhole den Vers noch einmal, lese ihn noch einmal vor. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und dann geht es weiter und beschreibt die Heiden in den Folgeversen. Wir sehen hier zunächst einmal, es wird jemand auf jemanden sich berufen und nicht auf irgendjemand, auf den lebendigen Gott, der unter uns ist, auf Jesus Christus. Er ist der höchste Zeuge, den man sich einladen kann und auf ihn quasi durch ihn reden kann und von ihm erzählen kann. Und Paulus macht das. Er beruft sich auf die Autorität Gottes, auf die Autorität Jesu. Und das heißt für uns, das, was hier folgt, was Paulus sagt, das kommt jetzt, das ist wichtig. Deswegen lädt er Jesus ein als Zeuge. Das, was er zu sagen hat, dieser Gemeinde, dieser griechischen Gemeinde, heutzutage die Türkei, das war absolut wichtig für diese Gemeinde. Und ich bin der Überzeugung, dass es immer noch absolut wichtig ist für uns Christen. Daran hat sich nichts geändert, dass wir dass Jahre vergangen sind, das stimmt, aber was sich nicht geändert hat, ist das Wort Gottes und die Wahrheit und die Bedeutung. Und wir sehen hier einfach, es ist jetzt wichtig, was kommt. Und was direkt auffällt, ist, er sagt, verhaltet ich euch nicht so wie die übrigen Heiden. Also ihr seid auch Heiden, sagt er ihnen. Das ist interessant, weil oft wird der Begriff Heide, ach du Heide, falsch gebraucht. Man denkt, das hat was mit Unglauben zu tun, aber das stimmt nicht. Ein Heide ist jemand, der kein Israelit ist, der nicht Jude ist, sondern er ist Heide. Aber das hat erstmal gar nichts zu tun mit, ob du gläubig bist oder nicht. Du bist Heide, wenn du nicht Israelit bist. Sehen wir hier, ist so eine kleine Nebensache, finde ich aber spannend, sowas zu entdecken immer wieder. Und letztendlich, wir, die wir gläubige Heiden sind, das geht an Gläubige, dieser Text. Ihr, die ihr gläubig seid, wandelt nicht so wie die Heiden, die nicht gläubig sind. Und dann führt er fort und beschreibt, wie denn die Heiden sind. Und das macht er gewiss nicht, um die Heiden, die ungläubigen Heiden, schlecht zu machen, sondern um die Christen aufzurütteln. Er beschreibt sie, weil wir vielleicht uns entdecken in dem ungläubigen Wandel, den eigentlich die Ungläubigen haben. Und deswegen führt er hier in den Folgeversen genau auf, wie Heiden sind. Und das verlangt er allgemein. Das ist nicht ein Benehmen für eine kurze Zeit, das sich ändern soll, sondern wir als Christen sollen nicht mehr so leben, wie wir davor gelebt haben, als wir noch nicht Christen waren. Ein Christ ist derjenige, der Christus als Herrn hat. Nicht derjenige, der in eine Religion glaubt, die an Jesus glaubt, sondern der wirklich in einer Beziehung zu Jesus Christus lebt. Das heißt, Jesus ist der Herr. Und das geht nicht nur am Sonntag. Also es spricht ganz besonders um den Alltag hier, unseren Alltag. Und da darf jeder selbst in sein Leben heute Morgen reinschauen. Das ist auch wichtig, nicht in das Nachbarleben, sondern in unser. Auf jeden Fall, es beginnt dann, schon in Vers 17, beschreibt er hier, dass die Heiden, wie wandeln die Ungläubigen? In der Nichtigkeit ihres Sinnes. Das heißt, danach, wonach sie sinnen, worüber sie nachdenken, die Menschen, die Ungläubigen, das sind nichtige Dinge, Dinge, die nicht mehr von Wert sind in der Ewigkeit. Wenn sie mal tot sind, ist das, was sie gedacht haben, relativ irrelevant. Das bestimmt letztendlich nicht mehr viel, wenn du ungläubig bist. Das sagt dieser Text hier aus. Dann geht es weiter in Vers 18 und 19, ich lese die auch nochmal vor. Deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Das sind eine Menge Dinge, die aufgezählt werden, und wir werden sie uns doch nochmal alle angucken. Also der Verstand ist verfinstert. Ja, bedeutet, das ist einfach ein Verstand, der nicht dumm ist, sondern der funktioniert einwandfrei, aber er befindet sich in Finsternis, nicht erleuchtet durch das Licht Gottes, nicht erleuchtet durch die Bibel, nicht erleuchtet durch das, was Gott will. Der Verstand ist weit weg von Gott. Das ist ein finsterer Verstand. Es ist nicht unbedingt ein absolut böser Verstand, wie wir uns das vorstellen. Nein, es hat etwas zu tun mit der, letztendlich, dass Gott nicht da ist in diesem Verstand. Er denkt nicht über Gott nach. Entfremdet sind sie dem Leben Gottes. Sie haben nichts mit Gott zu tun. Vielleicht glauben sie an eine große Kraft, aber so eine persönliche Beziehung mit Gott und Gott kennenlernen haben sie nicht. Und deswegen sind sie entfremdet. Sie sind Fremde für Gott. Gott kennt sie nicht und sie kennen Gott nicht. Sie haben keine Beziehung, keine Freundschaft, keine Beziehung. Nichts ist da. Schon gar nicht so eine enge Beziehung, wie wir gerade eben gehört haben, wo man Gott Vater nennt. So etwas kennen sie nicht. Sie sind entfremdet, steht hier, ein Ungläubiger. So, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Ja, sie wissen nichts über Gott. Sie denken, sie wissen es. Sie hören hier und dort mal Bibelverse, und es gibt auch Menschen, die die Bibel schon durchgelesen haben und dennoch wissen sie nichts, weil der Heilige Geist offenbart uns Christen das Wissen. Es ist nicht irgendein Wissen, sondern es ist die absolute Wahrheit, um die es hier geht, und die haben sie nicht. Sie haben sie nicht. Und dann geht es weiter, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Ja, Und das ist einfach zu sehen, auch in der Gesellschaft. Die Gesellschaft verurteilt die Christen, aber sie verurteilen auch Gott. Wie kann ein Gott es zulassen, Kriege? Wie kann ein Gott Unterdrückung zulassen? Dass kleine Kinder verhungern? Was für ein Gott ist das? Also es wird sehr viel gegen Gott geschimpft, gegen Gott gerichtet von uns Menschen aus. Wir sind schnell dabei, Gott zu verurteilen tatsächlich. Und das ist absolutes Heuchlertum, was wir da an den Tag legen, wenn wir ehrlich sind, weil wir verursachen die Probleme, wir Menschen, nicht Gott. Und ja, dennoch ist es so, dass wir sehr hartherzig sind. Ja? Christen sind schwache Menschen, sie brauchen Gott. So sieht uns die Gesellschaft. Ja? Oder die Religion ist ein Machtkonstrukt, mit denen werden die Menschen unterdrückt und kontrolliert. Das sind alles so Ideen, die aber letztendlich ja, den Menschen die Ausrede geben, deswegen will ich nicht glauben. Es ist ein ungerechter Gott. Es ist ein Gott, der Menschen unterdrückt oder der Dinge abverlangt, die unmöglich sind. Aber dem ist nicht so. Sie kennen Gott nicht. Sie haben keine Beziehung. Sie können ihn nicht beurteilen. Es ist wie Tratsch. Wenn man über Menschen tratscht, die man kennt sie trotzdem nicht, wenn ich über irgendeinen Promi etwas sage, was er gesagt hat. Ich kenne ihn nicht. Was erlaube ich mir ein Urteil über ihn? Und schon gar nicht, wenn dieser Promi mein Schöpfer ist. Ja, also da sehen wir, man kann ganz schnell sich da verirren. Und das tun sie leider. Dann geht es weiter. Die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sie haben kein Empfinden mehr, wird hier gesagt. Was ist damit gemeint? Sind sie emotional tot? Auf gar keinen Fall. Sie lieben genau wie wir, sie sind traurig wie wir, sie sind wütend wie wir. Alle Emotionen sind da vorhanden. Damit meint es nicht ein Empfinden allgemein, sondern es meint, dass sie kein Gewissen mehr haben, dass das Gewissen abgestumpft ist. Wenn man guckt, wie ein Kind empfindet, wenn es noch relativ jung ist und noch nicht Lebenserfahrung hat, sieht man Kindermund tut Wahrheit kund, heißt der Spruch. Und es ist oft so, das Gewissen eines Kindes ist noch viel schärfer als das Gewissen eines Erwachsenen. Und das ist das, was mit dem Empfinden gemeint ist. Ja, wenn ich den ganzen Tag lüge und immer wieder diese Gewohnheit habe zu lügen, ich merke das gar nicht mehr, dass ich lüge dann. Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr bei dieser Sünde. Ja, und das ist das, was es hier meint. Sie merken es nicht mehr. Das ist nicht böse Absicht, sondern das ist einfach normales Leben. Sie merken nicht, wenn sie gegen Gott sündigen. Und dann steht hier, sich der Zügellosigkeit ergeben haben. Zügel, wer hat einen Zügel? Pferde haben Zügel, damit sie gelenkt werden. Und diese Menschen werden nicht gelenkt durch Gott, sie sind zügellos. Sie entscheiden selbst nach eigenem Empfinden, nach eigenem Ermessen, was sie für gut und für schlecht empfinden. Und demnach handeln sie. Also das ist diese Zügellosigkeit. Und jede Art von Unreinheit verüben sie. Das heißt, jede Art der Sünde. Eine Unreinheit ist nicht unbedingt eine schreckliche Sünde. Es kann auch eine oberflächliche Sünde sein. Es kann auch die schreckliche sein. Es sind alle Arten der Sünde. Sind unrein. Man ist unrein vor Gott. Wenn man sich in dem Zustand Gott nähert, stirbt man. Kann man nicht bestehen als Mensch, als Sünder. Als ungläubiger Sünder kann man nicht vor Gott bestehen. Und das ist ganz wichtig zu sehen hier. Deswegen ist es unrein. Das sind die Unreinheiten, ja. Und wenn sie diese Unreinheiten verüben, zum Beispiel eine Steuerhinterziehung, sie werden nie satt. Egal wie viel Geld sie an die Seite gelegt haben, es reicht nicht. Egal wie viel sexuelle Lust sie ausleben, sie erfüllt sie nicht. Egal wie viel Macht sie anhäufen über Menschen, das wird sie nicht glücklich machen. Das ist das, was hier gemeint ist mit dieser unersättlichen Gier. Und das ist heftig. Ich finde es schlimm, die Sachen, die hier genannt werden. Man könnte jetzt meinen, wie gut, dass wir als Christen nicht so sind, aber diese Verse sind an Christen geschrieben, ihr Lieben. Sie beschreiben die Ungläubigen, um uns zu zeigen, naja, ihr lebt ja immer noch so. Das ist das, was Paulus hier sagt. Das ist wichtig. Versteht mal, ihr seid Christen, ihr seid nicht mehr so wie die da draußen. Warum verhaltet ihr euch so? Das ist das, was hier gemeint wird. Lasst uns jetzt diesen Spiegel, wirklich den Paulus uns vors Gesicht hält, wirklich gucken, wo wir Christen vielleicht da stehen. Wie ist es bei uns? Ist es alles anders? Hoffentlich. Wie sieht es denn mit der Nichtigkeit aus? Denken wir sinnvolle Dinge in unserem Alltag? Sind die Sorgen, die uns bewegen im Leben, die Sorgen der Ewigkeit? Oder sind es die Dinge, die belanglos sind in den Augen Gottes, die Nichtigkeiten sind? Ich würde sagen, ja, ich bin schuldig. Nichtigkeiten. Ich denke sehr viele Nichtigkeiten durch den Tag hindurch. Wenn man weitergeht jetzt, den Verstand verfinstert haben, das heißt, ohne den Geist Gottes unterwegs zu sein, ohne ihn wahrzunehmen, ohne letztendlich die Erkenntnis Gottes durch den Alltag zu gehen. Wie oft passiert mir es, dass ich die Bibel einfach pflichtbewusst lese und ich fühle mich aber gar nicht erfüllt und gar nicht angesprochen von Gott? Nun, das ist, weil ich den Heiligen Geist nicht höre, weil wahrscheinlich was vorliegt, was ich erstmal in Ordnung bringen muss. Darauf werden wir gleich nochmal eingehen. Aber wir sehen, diese ganzen Dinge sind uns gegeben. Sie sind nicht den Ungläubigen gegeben, um ihn fertig zu machen. Nein, Gott ist ein Gott, der Erbarmen hat, der ein Herz hat für alle Menschen. Sein Sohn hat geblutet für jeden Ungläubigen, egal ob er ihn annimmt oder verurteilt. Nun, und wenn wir sehen, entfremdet von Gott, das ist genau der zweite Punkt, der geht Hand in Hand mit diesem zweiten Punkt, dass man nicht versteht, was Gott einem sagen will. Dass wir manchmal wie Fremde für Gott sind, obwohl wir Christen sind. Im einen Moment singen wir die tollsten Lieder, im nächsten Moment ärgern wir uns über unsere Mitmenschen so sehr, dass wir schlechte Wörter benutzen vielleicht oder einfach voller Wut im Herzen sind. Und wir vernachlässigen dabei die Beziehung, die wir haben mit Gott, sehr oft im Alltag. Im Gottesdienst kann man sich zwar schick anziehen und gut wirken, charmant sein, aber im Alltag sind wir das nicht. Sind wir ehrlich? Sind wir nicht? Und deswegen mahnt Paulus hier, ihr müsst so leben. Unwissenheit sind die Erfahrungen, wie ich sagte. Wir haben diese tiefe Gewissheit als Christen, hoffentlich haben wir sie, wenn wir Christen sind, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist nicht nur einfach ein Wissen in der Theorie, sondern das ist ein Schatz, eine Gewissheit, die wir haben, wenn wir mit Gott wirklich unterwegs sind. Wenn wir Erfahrungen sammeln, ihr könnt die tollsten Predigten euch anhören, aber wenn ihr selber nicht diese Predigten bestätigt bekommt durch euer persönliches Leben mit Jesus, geschieht da nichts, gar nichts. Das bringt euch nichts. Es sind vielleicht tolle Gedanken dabei gewesen, aber ihr müsst danach suchen, dass Gott diese Wahrheiten und Dinge, die er euch sagt, euch bestätigt im Alltag, in der Erfahrung mit ihm. Das ist das, worum es hier geht. Nun denn, die Verhärtung des Herzens, die geschieht auch bei Christen gegenüber Gott. Warum, Herr, hast du mir nicht diesen Traum erfüllen lassen? Ich habe so sehr danach gestrebt, ich habe mir so viel Mühe gegeben, ich habe so viel gebetet und dennoch hast du nicht mein Gebetsanliegen gehört. Ja, und schnell werden wir hart gegenüber Gott, unserem Schöpfer, gegen dem, der uns erkauft hat, der unser Herr ist. Schlechte Knechte, aber wir hadern oft mit Gott tatsächlich als Christen. Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt und ehrlich ist zu sich selbst, dann finde ich das in meinem Leben immer wieder, dass ich hader mit Gott. Als ob ich auf einer Stufe bin mit ihm als Mensch. Aber das bin ich nicht. Auch wenn ich ihn Vater nenne, er ist mein Schöpfer. Er ist die Autorität, die alles erschaffen hat. Und da habe ich nicht das Recht, mein Herz zu verhärten ihm gegenüber. Das mache ich, weil ich noch geistlich ein Kind vielleicht bin und noch nicht erwachsen bin. Da muss ich reifen. Nun steht hier zügelloses Leben. Und gewiss, wir Christen leben nicht zügellos. Ja, wir haben uns doch im Griff. Aber wenn wir ehrlich sind, wie oft fragen wir Gott, Herr, willst du, dass ich das mache? Willst du, dass ich dies kaufe? Willst du, dass ich in Urlaub fahre? Nein, das sind alles selbstverständliche Entscheidungen, die ich als mein persönlicher Herr für mich und meine Familie treffe, anstatt meinen Herrn zu fragen. Und das ist zügellos. Das ist zügellos. Das ist nicht allein dieses, ich gebe mich den Sünden hin, wie sie kommen. Nein, es ist, dass ich ohne Orientierung lebe manchmal. Und da ist es wichtig zu sehen, okay, Paulus schreibt das in erster Linie an mich, nicht an irgendjemanden. Das heißt, ich muss umkehren von diesen Sachen, wenn ich sie entdecke in meinem Leben. Und ich bin mir sicher, da gibt es viel, viel mehr. Das ist so der erstbeste Gedanke, der mir zu diesen Begriffen eingefallen ist. Ja? Wenn man ein bisschen mehr grübeln würde, würde man so viele Sachen finden in seinem Leben, jeder für sich, die man ändern muss, die man soll, laut der Aufforderung. Ja? Unreinheiten, ja, Sünden, darüber brauche ich gar nicht reden. Jeder weiß, wir sind Sünder als Christen. Ja, auch wenn wir schick sonntags aussehen, innerlich sind wir auch, brauchen wir absolut die Vergebung. Wir sind schwarz. Wir füllen unser Herz mit Müll und wundern uns, warum Müll rauskommt, warum letztendlich wir sündigen. Aber das ist klar, wir müssen aufpassen auf uns. Ja? Und ja, diese Unreinheiten haben wir auch. Nun, denn zum letzten Punkt, unersättliche Gier. Ja, die haben wir doch sicher nicht. Wir sind doch im Frieden Gottes unterwegs. Wir haben doch die Ruhe, die Gewissheit, dass wir errettet sind. Das sollte uns doch Ruhe und Frieden im Herzen geben. Sollte es, ja. Aber wir machen leider Dinge, die uns verhindern, diesen Frieden zu haben, den echten Frieden zu leben, zu fühlen und Tag für Tag mit Gott unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr mal guckt in der Gesellschaft, wie viel die Menschen mit ihren Handys Zeit verbringen. Wir Christen sind da ganz anders, oder? Nein, wir sind genau dasselbe. Wir sind gierig und es sättigt uns nicht. Wir gucken uns Dinge an, die uns nicht glücklich machen. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Ja? Wie viele Sachen haben wir im Leben, die uns nicht sättigen, aber wir sie immer wieder machen. Ob es Hobbys sind, ob es Gewohnheiten sind, Lieblingssünden sind. All diese Dinge sättigen ganz besonders einen Christen nicht. Sie machen ihn unglücklich. Und man wundert sich, warum habe ich keinen Frieden mit Gott? Ja, liegt vielleicht an mir, da ich mich verunreinige die ganze Zeit und letztendlich ohne satt zu werden, dennoch danach strebe, anstatt die Dinge der Ewigkeit. Und die Dinge sind perfekt aufgelistet für uns, damit wir sie ablegen können. Gott sagt uns nicht diese Dinge, um uns fertig zu machen. Nein, er sagt uns diese Dinge, damit wir sie erkennen und dann sagt er uns, wie wir sie loswerden, ein für alle Male. Und das ist ganz schön und ganz wichtig. Deswegen schreibt Paulus diesen Text. Das ist kein Text, der deprimierend ist. Ja, vielleicht anfangs, wenn man so viel hört, dass man als Mensch doch nicht so ist, wie man sich am liebsten wahrnehmen würde, als toller Christ. Nämlich im Vers 20 steht ganz klar, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn nicht so kennengelernt. Jesus war nicht so wie die anderen. Genauso sollt ihr nicht so sein wie die anderen. Jesus war nicht so. Warum verhaltet ihr euch dann so? Das ist die Frage, die man sich hier stellen soll. Und wir müssen diese Dinge ablegen letztendlich. Denn es ist die Wahrheit, entweder füttern wir das Fleisch, was gierig ist, was nie satt wird, oder wir füttern unseren Geist, den inneren Menschen, die neue Kreatur, die neue Schöpfung. Aber eins kannst du dir sicher sein mit einer Sache, du fütterst irgendetwas von beiden durch den Tag. Entweder du fütterst dein Fleisch oder du fütterst dein Geist. Es ist immer ein Kampf. Es gibt nie die Ruhepause in unserem Leben, die gibt es nicht. Man entspannt sich und in dem Moment beginnt schon wieder der nächste Kampf. Nix da. Es gibt keine Ruhe. Wir sind im dauerhaften Kampf unterwegs als Christen. Dennoch sieht es so aus, als ob wir das nicht haben, als ob wir die ruhigsten Menschen sind, die glücklichsten Menschen sind, sonntags. Im Alltag, wenn man da uns trifft, vielleicht in Situationen hinterm Steuer oder Handy oder in der Familie, wenn es laut wird, da merkt man, oh, es passt doch nicht so ganz die Beschreibung, die ich sonntags sehe. Und deswegen ist es so wichtig und gut, dass Gott einen Ausweg erschaffen hat. Er lässt uns nicht da, entblößt. Auch wenn er uns so sieht, wie wir sind, ja, das ist wichtig zu sehen. Gott sieht ganz genau unser Herz. Er weiß, was wir denken, er weiß, was wir fühlen. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Schritt, die Frage, wie können wir denn das alte Leben wirklich überwinden? Wie können wir auch glücklich sein als Christen? Hört sich verrückt an. Glücklich sein als Christen, das ist uns doch gegeben. Ja, ist es, aber wir nehmen es nicht. Das ist die Wahrheit. Deswegen brauchen wir diese Anleitung und es ist ganz schön, dass der Text sie hervorgibt. Lasst uns Verse 21 und 22 mal lesen. Da wird jetzt kommen drei Schritte, die ganz klar gesagt werden, um diese Dinge loszuwerden. Der erste Schritt beginnt gleich. Lasst uns die Verse lesen. 21 und 22. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Also hier sagt es letztendlich, wenn ihr wirklich Christen geworden seid, euch bekehrt habt, abgewandt habt von dem, was früher war, hingewandt habt zu Jesus Christus, der die Wahrheit auch ist, der Gott ist, dann habt ihr dem alten Menschen abgelegt, steht hier. Und das ist der erste Schritt zum Glück, zum wirklichen Glück, ist den alten Menschen abgelegt zu haben. Wenn man das noch nicht hat, dann ist man noch kein Christ. Es ist interessant, lass uns mal ganz kurz zwei Verse weiterspringen. Hier steht dann am Anfang von Vers 24, und den neuen Menschen angezogen habt. Den alten Menschen abgelegt und den neuen angezogen. Das ist ein Unterschied. Eigentlich müsste doch da stehen, den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen. Aber das steht dann nicht. Es steht abgelegt. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Die Bibel ist genau, was die Wörter angeht, auch im Urtext ganz besonders. Abgelegt heißt nicht einfach nur ausgezogen, sondern das heißt sich wirklich bewusst davon abgewandt und distanziert. Es ist nicht ein Kleidungsstück, was ich im nächsten Moment mir schnappe und wieder anziehe, weil es mir doch besser gefiel als das Neue. Nein, es ist etwas, was man abgelegt hat. Und das verstehen wir ja nicht. Wir leben nicht danach, als ob wir es verstanden haben. Wir sagen mit dem Mund, ich habe es verstanden, aber du lebst nicht, als ob du es verstanden hast, meistens als Christ, als wiedergeborener Mensch, wo alles neu ist, aber du verhältst dich wie der alte Mensch. Wie oft verhalte ich mich so? Aber es ist wichtig zu verstehen, da ist eine Distanz zwischen dem alten Menschen und dem neuen Menschen. Ja? Und das ist diese sogenannte Wiedergeburt, die stattfindet beim Menschen, dass er von Neuem geboren wird. Dass der alte Mensch nicht mehr sozusagen da ist und ein neuer da ist. Der alte Johannes ist nicht mehr da, es ist ein neuer Johannes da. Und das ist, was eine Wiedergeburt ist. Nicht optisch, nein, geistlich natürlich. Und nun, bevor eine Wiedergeburt geschehen kann, muss etwas passieren. Es muss passieren, dass ich verstehe, wer ich bin. Ich muss mich sehen, so wie ich bin. Und das ist ganz schwer. Das ist die größte Hürde, die man hat als Mensch, um zu Gott zu kommen. Zu akzeptieren, dass man nicht gut ist, dass man nicht toll ist, nicht der Mensch ist, für den man sich gehalten hat, sondern dass man bereut, wie man gelebt hat ohne Gott. Dass man bereut, dass man sündigt gegen Gott tagtäglich. Das erfordert es, zu erkennen. Also, dass ich das erstmal sehe alles, dass man falsch läuft in meinem Leben. Und das ist eigentlich relativ leicht, aber man muss ehrlich sein zu sich selbst. Man muss mutig sein. Christ zu werden ist nichts für Weicheier. Das ist etwas für Leute, die wirklich Hardliner sind, die sich so hart im Spiegel angucken können, dass sie sehen, ja, ich bin nicht aufrichtig. Ich muss mich ändern und ich kann es selber nicht. Das ist der nächste Schritt. Schritt zu erkennen, ich bin hilflos. Ich kann es gar nicht. Ich kann mich selber nicht ändern. Das ist nicht ein Neujahrsziel, was ich mir setze. Ich höre auf mit Rauchen oder ich mache Sport. Das ist eine ganz andere Liga. Das ist eine ganz andere Herausforderung, all das hinzulegen vor dem Kreuz, zu Jesus zu kommen und wirklich um Vergebung zu bitten. Das ist etwas, was, das machen keine Weicheier. Das machen Menschen, die wirklich bereit sind, ehrlich mit sich selbst zu sein. Und das sind die wenigsten Menschen. Es ist am leichtesten, sich zu belügen und zu sagen, ich bin noch toll. Mein Leben ist gut. Wenn ich mich vergleiche mit Menschen, die schlechter sind als ich, dann bin ich doch ein toller Typ. Aber der Vergleich besteht mit Gott. Und wenn wir uns vergleichen mit Gott, dann sehen wir können nicht bestehen im Spiegel. Wir sind entblößt. Er sieht unser Herz, er sieht unsere Bosheit, unser gieriges Verlangen, was unersättlich ist, was nie gestillt wird, ohne ihn. Deswegen ist es wichtig, einmal zu erkennen und dann sich abzuwenden von dem. Buße zu tun, das zu bereuen. Mann, ich will nicht so leben. Es tut mir leid, Herr, zu ihm zu gehen. Das ist der nächste Schritt. Und dann ihm dein Leben vor die Füße zu legen. Ihm zu sagen, Herr, du übernimmst. Ich bin unfähig, ich habe es erkannt. Und dann passiert die Wiedergeburt. Und lasst uns mal lesen im 2. Korinther, was dazu steht. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Wir sind immer noch bei dieser ersten, beim ersten Schritt, was geschehen muss, um das alte Leben hinter sich zu lassen. Es ist nicht allein die Wiedergeburt, wie viele Christen denken. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Das ist eigentlich ein Wunder, nicht eigentlich, das ist eine wunderschöne Beschreibung. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Alles. Das ist interessant. Hier steht, eine radikale Änderung hat stattgefunden. Nicht von zwei Eigenschaften, sondern von allen Eigenschaften. Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Es hat sich alles geändert. Und ja, das ist etwas, was letztendlich das Handeln betrifft, mein Denken, die Optik, mein Reden, alles hat sich geändert, sagt dieser Vers, oder? Aber wie ich sagte, das sind keine Neujahrsziele. Es spricht hier wirklich um eine komplette Änderung. Aber das stimmt doch nicht. Ich bin immer noch am Sündigen. Ich bin immer noch so, wie ich davor war, oder? Sehe ich plötzlich, habe ich grünes Haar bekommen und sehe ganz anders aus. Nein, ich bin immer noch derselbe, oder nicht? Was meint dieser Vers? Lasst uns darüber mal nachdenken. Wir werden gleich darüber noch nachdenken. Aber halten wir fest, die Bekehrung ist der erste Schritt, um das alte Leben abzulegen. Wir legen es hin in zu Jesu Füße, lassen wir es ab und gehen auf zum zweiten Schritt jetzt und wollen in Vers 23 lesen, was hier steht. Und das ist essentiell für einen bekehrten Christen, eine Frau oder ein Mann Gottes. 23. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Ihr werdet erneuert im Geist, nachdem ihr gesinnt, was euch antreibt, was ihr erstreben wollt. Das muss neu werden. Ihr werdet es bei der Wiedergeburt, aber bei einer Erneuerung. Es ist es ist eine Tat, die immer wieder stattfindet. Es ist nicht eine einzige Situation, sondern die Erneuerung ist ein Prozess. Ständig wird man erneuert als Christ. Und da ist der springende Punkt, der Hauptpunkt, warum wir nicht so leben wie glückliche Christen, warum wir unglücklich sind, ist der Punkt, dass wir diesen Punkt missachten, die Erneuerung. Und die Erneuerung ist letztendlich der große Schlüssel für Christen. Für Nichtchristen ist der erste Schlüssel am wichtigsten. Aber für uns, die wir wirklich wiedergeborene Christen sind, wenn wir das sind, dann ist die Erneuerung der Schritt, der stattfinden muss. Jeden Tag müssen wir uns erneuern. Jeden Tag müssen wir uns vor diesen Spiegel wagen und hinstellen, Herr, du siehst meine Sünden, vergib mir. Hilf mir, dass ich sie nicht wieder tue. Und das mit aufrichtigem Herzen. Er sieht es ja eh, ob wir es ehrlich meinen oder nicht. Das hilft uns nicht, ihn zu belügen. Er sieht doch, ob ich lüge oder nicht. Und dann gibt es keine Erneuerung in mir, wenn ich einfach nur plapper. Nein, ich muss es schon bereuen, dass ich sündige. Und dann werde ich geistlich erneuert, wiederhergestellt und fühle mich wieder ganz nah bei Gott, fröhlichen Herzens und habe diesen inneren Frieden in mir, den ich vielleicht verloren habe, weil ich in einer Sünde lebe. Und da müssen wir ehrlich sein zu uns und das ist dieses Kreuz aufnehmen. Es ist ein Kampf, der nicht einmal gekämpft wird, sondern der jedes Mal gekämpft wird. Es ist nicht der Kampf der Wiedergeburt, sondern es hört nicht auf mit den Kämpfen im Leben. Es ist tagtäglich der Kampf. Aber es wird einem auch leicht gemacht, denn wir kämpfen nicht alleine. Jesus ist diese Schritte gegangen zum Kreuz. Er ist am Kreuz gestorben für mich, für meine Bosheit, für meine Sünden und auch für deine. Damit wir diese Chance haben, aufzustehen und mit ihm gegen uns, gegen das alte Ich zu kämpfen. Und deswegen auch die Erinnerung. Erinnert euch, Christus ist nicht so. Und wir sollen letztendlich unser Leben komplett ändern. Und das geht nicht, wenn wir unbußfertig sind, wenn wir noch stolz sind, wenn wir zu Gott gehen. Ich kann die Bibel aufklappen und sie durchlesen und Gott redet nicht ein Wort zu mir. Ich verstehe sie nicht. Das ist, weil ich ein Problem habe zwischen mir und Gott und mit Stolz zu Gott komme, den ich nicht bereit bin abzulegen. Und dann redet Gott nicht mit mir. Und ich wundere mich, ich bin doch dein Kind. Was ist los? Sprich mich doch an. Aber es kommt nichts. Warum? Weil ich nicht bereit war, mich zu demütigen und mich in sein Licht zu stellen. Und da kommen wir zu diesem Punkt, wie erkenne ich, ob ich rein bin oder unrein bin? Nun, wenn ich mich in sein Licht stelle, wenn ich letztendlich im Gebet zu Gott gehe und ihn zum, ganz praktische Frage stelle, Herr Jesus Christus, du weißt, ich gucke diese Serie zurzeit und ich mag die, aber die hat halt, was weiß ich, viel Gewalt, viel Sexualität drin, viele Begierden menschliche, aber du siehst, ich mag sie. Hilf mir doch, Klarheit zu bekommen, ist das eine Sünde? Und in dem Moment weißt du ganz genau, ob es eine Sünde ist. Du brauchst nicht tiefe Theologie dafür studiert zu haben. Gott wird es dir als dein Vater offenbaren, ob das, was du machst, eine Sünde ist, die du ablegen solltest, oder ob etwas ist, was dir nicht schadet und völlig in Ordnung ist. Ja? Das musst du persönlich zwischen dir und Gott, musst du das abmachen und nicht verhandeln. Da gibt es keinen Handel. Es ist entweder schwarz oder es ist weiß. Und das offenbart Gott einem. Er ist ein Gott, der einen nicht in Stich lässt, sondern der einen ins Licht führt. Ja? Und das Schöne ist, wir füllen unser Herz dann wieder erneut mit Freude, wirklich, mit richtigen Freude. Es ist leicht, besonders wenn Vergebung stattfindet, vielleicht zwischen Streit, der da war, zwischen Menschen. Ja? Man kennt das so aus der Kindheit vielleicht, wo man sich gestritten hat und man hat nicht mehr miteinander gespielt. Der eine oder andere hatte vielleicht Geschwister. Wie schön es danach ist, wieder sich die Hand zu geben und weiterzuspielen wieder. Ja, diese Situation ist genau das. Das Leben geht weiter nach der Vergebung mit Freude. Aber es ist ein Fakt, wie Christen sündigen. Wir werden nächste Woche, diese kommende Woche jetzt, die angefangen hat, werden wir wieder sündigen. Egal wie heilig wir uns jetzt, heute und geistlich wir sind, wir werden wieder fallen. Und das große Männer Gottes bezeugen genau das. Wenn man an Martin Luther denkt, er hat gesagt, ich habe mich ja bekehrt, ich habe diesen alten Menschen getötet, aber er lebt immer noch. Er kann schwimmen, die Leiche, der alte Mensch kann schwimmen. Ich werde ihn nicht los. Paulus, lass uns das mal lesen. Der große Paulus, der diesen Brief hier verfasst hat, natürlich durch den Heiligen Geist, aber er ist ein Riesenvorbild. Römer Kapitel 7, Verse 14 bis 18. Nun, ich lese Römer Kapitel 7, die Verse 14 bis 18. Da beschreibt Paulus sein Problem. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Ihr seht, dieser Mann Gottes, der ein vorbildhafter Christ ist, der bestimmt eine große Heilsgewissheit hatte, er ist ja mal entrückt worden und hat sogar die Zukunft gesehen, seine Zukunft, den Himmel, er ist gefallen. Sünde ist nicht etwas, was endgültig ist. Als Christen dürfen wir aufstehen und müssen wir aufstehen. Wir müssen verstehen, wir werden sündigen. Ja, wir sollen ihr widerstehen, aber weil wir uns distanzieren von Gott, werden wir ihr nicht widerstehen können und fallen. Und da ist es so toll zu wissen, Gott ist gerecht und treu und er hilft uns und vergibt uns und richtet uns wieder auf. Selbst ein Paulus hat er vergeben, der Menschenmörder war. Und ja, wir brauchen letztendlich diese Erneuerung des Geistes. Das ist ein Schlüssel für ein Glück als Christ, ein glückliches Leben. Es ist eigentlich super einfach und wir machen gerne eine große Theologie lieber daraus, aber es ist, geh zu Gott, hab Gemeinschaft mit ihm, darum geht es, und du wirst erneuert werden. Und dir geht es wieder gut. So einfach ist das. Wir brauchen nicht irgendwie einen Kerzenkreis errichten, ein Tier schlachten, irgendeine spezielle Pilgerwanderung zu machen. Nein, wir haben es ganz leicht. Falte deine Hände, schließ deine Augen, du musst nicht mal die Hände falten. Bete, komm zu Gott. Und er wird dich erhören. So einfach ist das. Und es bedeutet, letztendlich brauchen wir Menschen diese Gemeinschaft mit unserem Vater, damit wir geistlich stabil sind, damit wir geistlich wirklich nicht ständig fallen, sondern damit wir stabil unterwegs sind. Wir benötigen Gott. Je früher wir das verstehen, dass wir nicht irgendwann geistlich stark werden und allem widerstehen werden, das wirst du nicht. Paulus hat dem nicht allem widerstanden. Wer bist du? Jesus, er hat widerstanden, aber das sind nicht wir. Jesus war Gott und Mensch zugleich. Und wir sehen, ja, wir können nicht widerstehen aller Sünde. Und wir werden fallen. Und da ist es wichtig, der geistliche Christ weiß, dass er Gott nötig hat. Das ist das, was einen reifen Christen ausmacht. Es ist nicht die Vorstellung, ich hatte die als junger Christ, immer, boah, die älteren Christen, das sind so die Erfahrenen, die widerstehen bestimmt fast allen Sünden und die sind super im Beten und ich bin noch ganz grün hinter den Ohren, ich falle mit jedem Augenblick. Aber ein reifer Christ ist nicht der, der widersteht allein der Sünde, sondern ein reifer Christ ist der, der, wenn er gesündigt hat, zu seinem Herrn direkt geht und weiß, da muss ich hin. Da geht's lang. Ich muss zum Kreuz gehen. Und das ist das, was hier gesagt wird. Geistliche Erneuerung. Es ist ein Schlüssel zum Glück eines Christen, eines Menschen, der mit Gott lebt. Und außerhalb der Gemeinschaft mit Gott wirst du nicht glücklich. Denn du bist für die Gemeinschaft mit Gott erschaffen worden. Wir können natürlich versuchen, ohne Gott zu leben, aber wir werden letztendlich nicht diese Lücke füllen, die wir in uns tragen als Menschen. Ja, das ist ein wichtiger Schritt, aber es ist nicht der letzte Schritt. Schauen wir mal den dritten Schritt an, der hier steht. Im Vers 24 steht er geschrieben, Kapitel 4, Vers 24, und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Du wurdest erschaffen als Christ. Der alte Mensch ist gestorben, der du davor warst. Ich nehme mich mal als Beispiel, weil es am leichtesten ist. Ich bin gestorben, als ich mich zu Gott gewandt hat und er das zugelassen hat, dass ich mich wieder bekehre. Und ich bin komplett neu, nicht nur geistlich. Interessant, ne? Was passiert im Moment der Bekehrung? Passiert Folgendes. Ich bin errettet, ein Kind Gottes, zu 100% gerecht aus den Augen Gottes. Wenn ich sterbe, in dem Moment lande ich bei Gott. Und er vergibt. Er sieht, er ist bedeckt durch das Blut meines Sohnes, Jesus Christus. Er hat die Vergebung bekommen, er ist errettet. Aber das heißt nicht, dass ich mich geändert habe äußerlich. Das heißt nicht von meinem Verhalten, dass ich mich geändert habe. Mein Zustand vor Gott, der hat sich verändert in dem Moment, in der Wiedergeburt. Aber der Zustand danach, das ist ein Zustand, der nicht in einem Moment passiert, die Änderung, sondern das ist ein Prozess, den wir müssen nach und nach erkennen, wo liegen wir falsch, wo muss ich mein Denken ändern und wo kann ich vielleicht auch anderen helfen, das auch zu erkennen. Und das betrifft letztendlich diese Änderung, den neuen Menschen angezogen haben. Das betrifft wirklich alles von mir. Es betrifft mein Denken, es betrifft mein Handeln, mein Aussehen und mein Reden. Ich habe jetzt grobe Beispiele dafür. Ich habe früher sehr defensiv gedacht, sehr verteidigend gedacht, weil mir Ungutes auch widerfahren ist. Und ich war direkt dabei, mit den Fäusten mich zu verteidigen. Verbal aber auch anders. Und das Denken war, der will mir was Böses. Der betrügt mich, der Mensch. Es ist egal, wer es war. Ich hatte kein Vertrauen. Mittlerweile hat das Gott komplett geändert. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil er das geändert hat. Handeln. Das Handeln war egoistisch. Es war mir egal, wie es meinen Mitmenschen ging. Hauptsache, ich hatte Glück in meinen Augen. Und das ist etwas, was sehr schädlich ist. Ich habe damals auch Menschen Schaden hinzugefügt und es war mir egal. Ich hatte Glück dabei. Es war mir egal. Und das ist heutzutage nicht mehr so. Dieser alte Mensch ist vergangen. Das Aussehen, das war deutlich anders. Und da musste ich auch erstmal das loslassen, weil ich hatte mein Aussehen lieb gewonnen. Ich fand schön die Sünden, die ich gut fand. Und das musste ich loslassen. Das hat wehgetan. Es war nicht einfach, diese Veränderung, die Gott durchgeführt hat. Und die ist nicht von einem Tag auf den anderen geschehen, sondern die brauchte Jahre. Gott hat Jahre an den Menschen und er arbeitet immer noch an jedem von uns, die wir Christen sind. Das Reden. Ja, ich musste meine Sprache ändern sogar. Ich konnte nur Griechisch mit Fluchwörtern. Ich konnte nicht mich normal erklären, ohne zu fluchen im Satz. Meine Verbindungswörter waren Schimpfwörter. Das hat Gott geändert. Ja, er hat in dem Moment musste ich Griechisch ablegen. Da habe ich erkannt, das war eines der ersten Sachen, die durfte ich erkennen. Das geht nicht, wie ich rede. Ich kann gar nicht mich ausdrücken. Dann klingelte es auf einmal schon wieder. Es ging nicht mehr. Ich musste Deutsch reden. Da kenne ich mich nicht so aus mit Sprichwörtern, weil ich da nicht aufgewachsen bin in Deutschland. Von daher ging es Und das ändert Gott. Gott ändert den Menschen selbst im Gesicht. Diese Härte kann er wegnehmen. Nicht bei jedem, aber selbst das Gesicht des Menschen ändert sich. Man ändert sich komplett. Man ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das ist nicht nur metaphorisch oder bildlich gemeint, sondern es ist die Wahrheit. Gott ändert den Menschen. Und es ist schön, dass wir nicht mehr so sind wie davor. Und dennoch macht uns das als Christen Angst. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Diese Ungewissheit, was wird im Himmel sein? In der Ewigkeit werden wir doch neu, wir werden verändert, ne? Die Änderung macht uns Angst, weil wir sie nicht kennen. Aber wir sind eine Änderung schon durchlaufen. Das dürfen wir uns daran erinnern. Und es darf uns auch Freude bereiten, dass diese Änderung gut sein wird. Denn rückblickend bin ich sehr froh, dass dieser Johannes tot ist, der davor gelebt hat. Und dass jetzt Gott der Herr ist. Ich habe mich als Beispiel genommen, nicht weil ich so toll bin, sondern weil ich den Jörg jetzt nicht durch den Kakao ziehen wollte, zum Beispiel. Ja? Also, wir werden verwandelt im Himmel. Es erwartet uns noch mehr Freude. Und dort werden wir perfekt verwandelt. Ein für alle Male. Und da werden wir nicht nur den Status Heilige haben, sondern wir werden heilig sein. Von unserem Wandeln, Denken und Handeln. Es wird alles anders sein. Was wir jetzt sind, das wird noch mehr verändert. Und darauf freue ich mich schon, auf diesen Moment. Wenn ich nicht mehr diesen ewigen Kampf gegen die Sünde kämpfen muss, den ich immer wieder verliere und dann mich aufrappeln muss mit meinem Stolz und den wieder runterschlucken muss und zu Gott gehen muss. Das ist anstrengend, das mag ich nicht. Aber das ist das, was ich tun muss. Das sind diese drei Schritte, so paar einfache Schritte, um glücklich zu sein. Und ich hoffe, dass wir diese Schritte beherzigen, ja? Dass wir letztendlich uns bekehren, das ist der wichtigste Schritt. Wenn du nicht bekehrt bist, kommst du in die Hölle. Gott kann einen nicht bekehrten Menschen nicht in den Himmel lassen. Er kann keine Ausnahme machen, weil wir unrein sind und er ist rein. Du würdest vernichtet werden im Anblick Gottes, direkt. Er ist absolut heilig und er kann das Unheilige nicht haben. Das geht nicht. Er musste sogar seinen Sohn am Kreuz, er musste sich abdrehen von ihm, als die Sünde, meine Sünde auf ihm lag. Ja, und der zweite Schritt ist letztendlich, dass ich dann immer wieder lerne, zu Gott zu kommen, zu Jesus zu kommen, tagtäglich, meistens stündlich oder noch mehr. Wir haben es bitter nötig. Je früher wir das verstehen, desto glücklicher werden wir als Christen, desto reifer sind wir als Christen und desto mehr motiviert wollen wir den Sünden auch widerstehen. Und das Dritte ist letztendlich, dass wir weiter an uns arbeiten, erkennen, was wir ändern müssen, was wir ablegen müssen, dadurch, dass wir uns im Spiegel entblößt sehen vor Gott. Ja, und das ablegen und wirklich das Glück anlegen. Und das ist das, was Gott für uns möchte. Er möchte, dass du glücklich bist. Er ist nicht auf die Welt gekommen, um dich fertig zu machen und mich fertig zu machen, sondern um mich zu retten vor mich selbst. Möge er uns alle segnen dabei. Amen.